Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um das interessante Thema Erfolg, nämlich was ist denn Erfolg überhaupt und welche Faktoren spielen dabei eigentlich eine Rolle? Wie wichtig sind Talent, Fleiß, Motivation und Willenskraft dafür? Und über dieses Thema sprechen wir heute mit David Breuer, denn David, du hast ja im Vorgespräch auch schon so schön gesagt, Erfolg beginnt im Kopf. Und deswegen schön, dass du dir heute die Zeit für den Podcast nimmst. Hallo David.
Hallo ihr beiden, ich freue mich auch riesig. Spannendes Thema, Erfolg, sage ich immer, ist mehr als der Sieg in einem Wettkampf. Und ich freue mich auf den Podcast mit euch.
Talent, Fleiß, Motivation, Willenskraft. Alles Sachen, die wir nicht haben. Ich bin total gespannt. David, du bist Handballspieler und Trainer und hast früher selbst als Handballprofi in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt. Mega cool. Heute unterstützt du als Performance-Coach Athleten, Vereine, Mannschaften und Bildungseinrichtungen und Unternehmen dabei, erfolgreich zu werden. Also genau darum, wo es heute in dem Podcast gehen soll. Du hast dein eigenes Unternehmen vor ein paar Jahren gegründet, bei dem genau das der Erfolg schon im Namen steht, nämlich die DBE, die David Breuer Erfolgsupdates, und hast dein Wissen in dem Buch Auf Erfolg programmiert, mentale Updates im Sport zusammengefasst. Du sagst, Größe ist keine Frage der Körperlänge, sondern der Einstellung. Jeder Mensch kann es zu wahrer persönlicher Größe bringen. Genau genommen hast du die richtige Größe, um über dich hinauszuwachsen. Und jetzt bin ich 1,95 groß. Ich bin total gespannt, was das für mich bedeutet am Ende dieses Gesprächs. David, schön, dass du da bist. Und lass uns mal einfach mit der ganz, ganz einfachen Frage reinstarten. Es geht um Erfolg. Ich bin immer ein Freund davon, das vorher mal zu definieren. Worum sprechen wir eigentlich? Wie definierst du denn Erfolg?
Ja, das ist eine wirklich spannende Frage, weil, wie du es schon andeutest, Erfolg kann sehr unterschiedliche Richtungen einschlagen oder was Unterschiedliches für jeden Menschen bedeuten. Wenn man auf meine Sportvita guckt, ging es immer viel um Gewinnen. Handball ist ein Ergebnissport und da willst du natürlich am Ende ein Tor mehr als der Gegner haben. Und für mich war das lange Jahre auch so, dass Nonplusultra für Erfolg ist, Siege einfahren, gewinnen, in Form von Ergebnis. Heute sehe ich das natürlich ein bisschen breiter. Ich sage immer, Erfolg ist mehr als der Sieg in einem Wettkampf. Gewinnen ist, oder Erfolg ist auch mehr als einfach nur zu gewinnen. Und deswegen habe ich das auch in dem Buch sehr breit aufgestellt, um zu sagen, es geht um Erfolg, Erfüllung und eben auch Gesundheit. Und da sind wir schnell bei dem Thema mentale Stärke, mentale Gesundheit, was eins meiner Schwerpunktthemen ist. Und in dem Bereich möchte ich eben viele Impulse geben, dass Leute einfach auf verschiedene Arten und Weisen erfolgreich werden können.
Du differenzierst da ja auch, höre ich raus, zwischen mentaler Stärke und mentaler Gesundheit. Was ist für dich der Unterschied?
Ja, so ganz knapp gesagt würde ich mal sagen, dass es bei mentaler Stärke, was ja viel so aus dem Sport kommt, darum geht, mehr Durchhaltevermögen zu haben, resilient zu sein, was durchaus auch im Alltag oder im Berufsleben ja auch wichtig ist, also auch mal Rückschläge einstecken können, trotzdem weiterzumachen. Dieses Niemals-Aufgeben-Mantra, das steckt so mehr in der mentalen Stärke. Während mentale Gesundheit, da geht es mehr um Themen, was kann ich denn tun, um mich zu entspannen, um geistig auf der Höhe zu bleiben, in Form von mir geht es psychisch gut. Und diese Bereiche, beide Bereiche, würde ich sagen, haben oder darin stecken sehr wichtige Mentalkompetenzen, wovon ich immer spreche. Und Mentalkompetenzen hat jeder Mensch, ja, mehr oder weniger. Und meiner Meinung nach geht es darum, die auch immer weiter auszubauen. Denn wenn ich ein mental starker, mental gesunder Mensch bin, dann wirkt sich das auf viele andere Lebensbereiche eben auch aus.
Erfolg, mentale Stärke, Gesundheit, das sind so Riesenbegriffe irgendwie, habe ich immer so das Gefühl. Ne? Das ist ganz, ganz schwer zu greifen. Hast du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele für uns, wie so jetzt deine Kunden, mit denen du zusammenarbeitest? Wir haben gehört, es sind viel aus dem Bereich Unternehmen, aber auch Vereine. Was sind so deren Herausforderungen, wenn sie beim Thema Erfolg mit dir zusammenarbeiten?
Ja, das ist durchaus sehr unterschiedlich. Die meisten Leute haben sich selten oder gar nicht mit mentalen Tools beschäftigt, also mentale Strategien und Techniken auszuüben. Mal gehört, ja, aber angewendet irgendwie nicht. Und einiges kennen die Leute auch in Workshops, die ich zum Beispiel mache, schon. Aber wenn ich dann frage, wer macht das denn regelmäßig? Wer macht denn regelmäßig bei den Sportlern zum Beispiel? Ne? Ihr macht alle körperliche Workouts. Wer macht denn regelmäßig mentale Workouts? Und dann gehen nicht so viele Hände hoch. Und dann sind wir schon beim Thema, dass die Leute das zwar interessant finden, aber nicht so richtig wissen, wie. Das Spannende ist aber, das ist total einfach. Man kann mit ganz einfachen Techniken sehr viel bewegen.
Jetzt kommt bei mir gerade der Gedanke, hast du dich diesem Thema gewidmet, weil in deiner aktiven Karriere das schon so ein Thema war und du ganz viele Tools kennengelernt hast? Oder hast du dich dem Thema gewidmet, weil du festgestellt hast, da wurde sich gar nicht irgendwie drum gekümmert und ich hätte mir solche Tools gewünscht?
Ja, ein bisschen beides. Gute Frage. Ich habe in meiner Sportlerkarriere habe ich immer wieder Berührungspunkte gehabt mit Coaches und Mitspielern, die in dem Bereich etwas für sich tun. Wir hatten auch mit Sportpsychologen teilweise zusammengearbeitet und da habe ich immer sehr viel mitgenommen, weil ich das unheimlich faszinierend fand, was man im Kopf alles schon tun kann für seinen Erfolg. Also gewonnen wird im Kopf fiel ja eben schon mal als der bekannte Spruch. Und das war bei mir wirklich so, weil ich sag mal, ein bisschen limitiertes Talent gehabt, aber mit viel Fleiß und Übung eben Skills mir angeeignet, was Handball angeht oder auch Athletik angeht. Aber genauso habe ich diesen Input genossen, wenn es was für den Kopf gab. Und ja, High Performance oder Peak Performance steht und fällt oft auch mit der aufgeräumt hat im Kopf, also ob jemand klar im Kopf ist. Und da durfte ich glücklicherweise viel von anderen Menschen profitieren, die dann in meinem Umfeld unterwegs waren.
Das hast du eben gesagt, es gibt ganz, ganz einfache Tools, die du dann in deinen Workshops anwendest. Das war natürlich direkt mein Gedankengang. Ich bin gespannt, was ist denn so ein Tool? Also, was ist das, wo du sagst, hey, wenn du mental dich trainieren möchtest, probier's doch mal auf die Art.
Ja, da gibt es mehrere Sachen, aber es gibt so zwei große, sehr anerkannte Techniken, die sehr weit verbreitet sind. Das ist einmal das Visualisieren, also nicht ein Bild malen auf dem Flipchart. Das kann auch visualisieren sein, aber in dem mentalen Zusammenhang geht es darum, zu nutzen, dass unser Körper, also unser Kopf in Bildern denkt und am Tag läuft da also ein ewiger Film ab. Wir haben für alle möglichen Sachen Bilder. Und das kann man bewusst steuern. Man kann sich jetzt zum Beispiel an seinen Wohlfühlort begeben, man kann eine Erfolgsvisualisierung machen und sich vorstellen, wie wäre denn das Outcome, wie wäre denn das Ergebnis, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, und das möglichst mit allen Sinnen erlebbar zu machen, denn man hat herausgefunden, unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen real und mental erlebt. Vielmehr ist eigentlich beides real erlebt, ob ich das jetzt physisch ausführe. Zum Beispiel ein Handballspiel spielen oder auf der Arbeit einen Kundenanruf mache. Ja, all diese Sachen kann ich mental durchspielen und wenn ich das immer wieder mache, dann unterscheidet unser Gehirn nicht so sehr darunter. Das heißt, ich sammle Erfahrungen und ich flöße mir gleichzeitig auch Selbstbewusstsein ein und mit Selbstbewusstsein steht und fällt viel von meiner Spitzenleistung, die ich eben aus mir rausholen kann.
Kennt, glaube ich, jeder von uns, der mal nachts schweißgebadet aus dem Traum aufgewacht ist und so die erste Phase danach total spannend ist, wo ich erstmal für mich einordnen darf, war das gerade real oder das fühlt sich so echt an? Ja, ich glaube, das steckt genau dahinter, sich das immer zu visualisieren. Das heißt, du sagst, das ist eine Übung, die ich so in meinen Alltag mitnehmen darf als Routine, mehr Visualisierung von dem, wo ich hin möchte.
Genau. Und gleichzeitig möchte ich mal so ein bisschen direkt aufräumen mit diesem Thema Erfolgsvisualisierung, was ich gerade gesagt habe. Das ist so das, was sehr weit verbreitet ist und was für manche Leute sehr gut funktioniert und für andere eben gar nicht. Ja? Also wenn ich mir immer nur vorstelle, wie der Erfolg eintritt oder eingetreten ist, das ist für manche eine viel zu rosarote Brille. Und die kommen dann nie dahin und sagen sich, jetzt stelle ich mir das immer vor, bringt nichts. Und tatsächlich ist das für einige auch so, weil dem der Schuss Realität fehlt. Ja. Und Gabriele Oettingen, die hat 25 Jahre geforscht, was denn Visualisieren wirklich bringt, und war eigentlich davon ausgegangen, dass diese Erfolgsvisualisierung gewisse Vorteile hat, und hat dann festgestellt in der Forschung, also ist ja gar nicht so viel besser, für manche Menschen sogar schlechter. Was brauchen wir denn jetzt, damit das wirklich ein gutes Tool ist? Und um diese Realität, die man dafür braucht, damit beizumischen, hat die WHOOP-Methode entwickelt. Ja, und das steht für, also das W steht für Wish, also der Wunsch. Ich stelle mir vor, was mein Wunsch ist. Ja, das Outcome, das erste O steht für das Ergebnis. Also wie sieht wirklich das Ergebnis aus? Wie fühlt sich das an? Wie riecht und schmeckt das? Also möglichst mit allen Sinnen visualisieren immer. Und dann kommt nämlich eben der Rückschlag oder das Hindernis, ja, Obstacle, das zweite O. Und das sind Dinge, die in der Erfolgsvisualisierung ja gar nicht vorkommen. Also diese Probleme, die ich dann vielleicht habe, um dann P, ja, Plan, mir einen Plan zu machen. Ja, wenn dieses Problem auftritt, mache ich mir einen Plan darauf, wenn dann Pläne. Und erst mit dieser ganzen Visualisierung, von diesen ganzen Steps, da hat man festgestellt, bringt das wirklich enorme Fortschritte für viele Menschen. Und das wirkt eigentlich für jedes Gehirn, weil alle Gehirne wirken ja ziemlich gleich. Und deswegen ja, präferiere ich immer so diese WHOOP-Technik. Gibt auch so ein, zwei andere Techniken, die ich vielleicht für mich da ergänze oder den Leuten auch nahelege. Aber man kann schon sagen, das ist eigentlich im Moment so State of the Art.
Ich finde das total spannend, weil gerade diese Hürden, ja, also wenn man sich ein Ziel setzt und dann kommt die erste Hürde, dann denkt man sich ganz oft so dieses, ja gut, ich habe es ja probiert, aber jetzt geht's halt nicht, ja. Also ich erkenne mich da auch selbst total wieder. Ich bin dann auch so der Mensch, der dann auch schnell, glaube ich, hinwirft. Und ich glaube, dieses sich wirklich proaktiv vorher damit zu beschäftigen, welche Hürden gibt es auf dem Weg zum Ziel, und ein Weg zum Erfolg ist nicht linear. Also viele denken ja auch so, ja, die Erfolgsmenschen, die haben nie Probleme. Die setzen sich ein Ziel und dann zack, erreichen sie das auch. Und dass der Weg eben nicht steil ansteigend ist nach oben, sondern wirklich eben auch viele Ups und Downs hat, das haben, glaube ich, ja, das hilft, glaube ich, das wirklich nochmal zu hören.
Ja, das kann man nur jedem, der heute zuhört, ans Herz legen. Lass dich nicht schrecken von einem Rückschlag, den du hast. Ja? Also Misserfolg ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern das ist ein Teil davon. Also ich habe immer wieder Rückschläge, wie du sagst, Bärbel. Es ist nicht ein linearer Weg, sondern es gibt Stolpersteine, und die müssen auch die Besten der Besten überwinden. Und die gewinnen auch nicht immer. Ja? Also die müssen sich auch überlegen, was mache ich, wenn Schwierigkeiten, Herausforderungen auftreten. Und nochmal zurück zum Visualisieren. Wenn ich mir jetzt immer nur vorgestellt habe, wie es also rosarot funktioniert, dann habe ich gar keinen Plan davon, wenn dann mal was schief geht. Ja. Das heißt, im Sport, gucken wir wieder auf meine Sportart Handball, wenn wir jetzt zum Beispiel in Rückstand geraten, wenn wir in Unterzahl spielen müssen, weil jemand hat eine Zeitstrafe bekommen oder es verletzt sich jemand. Das sind alles Rückschläge. Wenn ich mir das nicht visualisiert habe, dann habe ich vielleicht keinen guten Plan in der Realität, wenn das wirklich auftritt. Habe ich das aber schon tausendmal durchgespielt, und kommt das jetzt in der Realität vor, dann habe ich meine Pläne, wie es weitergeht. Ich bin davon nicht zu allzu groß schockiert, sondern ich habe Lösungen parat. Die hat mein Gehirn schon tausendmal durchgespielt. Nehmen wir mal die Sprinter. Usain Bolt, Weltrekordhalter, immer noch auf 100 Meter. Ein astronomischer, epischer Rekord. Und der hat gesagt, wie Carl Lewis übrigens viele Jahre vorher, auch 100 Meter Sprinter: Ich bin den Rekord nicht nur einmal gelaufen, ich bin den in Gedanken schon viele, viele Male gelaufen. Also man kann sich tatsächlich, auch ein anderes Stichwort nochmal, selbsterfüllende Prophezeiung, ne, self-fulfilling prophecy. Man kann sich tatsächlich mehr und mehr dahin bewegen, seine Erfolgschancen zu steigern. Ich sage ganz bewusst Erfolgschancen, weil mit diesen Tools hast du keine Garantie, dass du jetzt immer gewinnst oder alles ständig besser wird. Aber du steigerst massiv deine Erfolgschancen.
Bin ich total d'accord. Ihr habt jetzt beide so eine Sache ausgesprochen, wo ich gerne nochmal drauf zurück möchte, weil ich glaube, das dürfen wir nochmal ein bisschen hervorheben. Ihr habt beide jetzt gesagt, okay, damit ich Erfolg habe, darf ich mir ein Ziel setzen, um die Hürden zu erkennen. Und das ist eine Sache, die ich feststelle, die bei ganz, ganz vielen Leuten überhaupt eine riesige Herausforderung ist, dieses Ziel für sich überhaupt erstmal zu definieren, um den Weg dahin dann für mich mit allen Hürden und Steinen und Stolpersteinen und was auch immer überhaupt visualisieren zu können, damit es dann eintritt. Wie ist da so deine Erfahrung? Die Leute, die zu dir kommen, wissen die schon sehr genau, was sie möchten und du unterstützt sie dann auf dem Weg dahin, das umzusetzen? Oder gibt es auch viele, wo ihr den Schritt davor erstmal ansetzt, um rauszufinden, okay, was will ich eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich in einem Strategiegespräch oder Anamnesegespräch, kann man es auch nennen, wenn wir so die ersten Punkte so aufnehmen. Wenn ich mit zum Beispiel mit Athleten, Coaches oder mit Leadern spreche, Unternehmensinhaber zum Beispiel, dann geht es erstmal immer darum, haben die schon eine klare Vorstellung davon, wo sie hinwollen? Haben die sich Ziele gesetzt? Haben die die vielleicht sogar aufgeschrieben? Denn die Leute, die immer nur sich so diffus irgendwie was vorstellen, ich sag mal so ein Schlagwort, ja, ich möchte jetzt mich gesünder ernähren. Ja, das ist noch kein Ziel. Ne? Das ist nur so ein Schlagwort, was ich jetzt genau will, steckt irgendwie im Nebel noch. Und um da klar zu sehen, geht es eben darum, auch wirklich auszuformulieren, was möchte ich denn genau machen, also Ziele zum Beispiel SMART aufschreiben, gibt ja dieses SMART-Akronym, das ist immer sehr tauglich, wie ich finde, und das kann jedermann eigentlich durchführen für alle möglichen Bereiche, und du sagst schon ganz richtig, es gibt Leute, die haben die Ziele schon super gemacht und andere, die haben das eben nicht, und wenn wir das rausgefunden haben, dann können wir eben gucken, müssen wir einen Step auch einlegen und oder ein Modul einlegen, wo wir sagen, wir kümmern uns mal um deine Ziele. Ja, oder sind die schon klar und wir gucken mal, wie wir da hinkommen?
Jetzt hast du ja vorher gesagt, es gibt zwei große Bereiche und Visualisierung ist quasi eins davon. Jetzt nur, damit wir das nicht vergessen und uns nachher fragen, was war denn das Zweite? Was ist denn das Zweite?
Genau, das Zweite fachmännisch würde man sagen, subvokales Training. Ja, also man spricht sich selber Dinge zu, man redet sich selber Sachen ein, zum Beispiel Bewegungsabläufe im Sport, die ich so durchführen will, oder Mantras, Glaubenssätze, ja, Sätze, an die ich glauben kann, die mich stark machen, die mir Selbstbewusstsein einflößen, also Statements, die meine Limitierungen aufheben und quasi entfesselnde Wirkung haben können. Und das machen wir mit der Technik Affirmationen. Also wir sprechen diese Glaubenssätze immer und immer wieder, damit die mehr und mehr in das Unterbewusstsein einsickert, was für uns sehr viele Entscheidungen oft schon früh getroffen hat, die wir gar nicht mehr aktiv entscheiden, aber denen wir folgen. Und da hat jeder von uns aus der Kindheit geprägt Glaubenssätze, die entweder für uns oder gegen uns wirken. Und das mal aufzudröseln, wo habe ich denn eigentlich vielleicht dadurch eine mentale Blockade und das vielleicht mal Gegenbeweise zu suchen und zu sehen. Ja, das kann ich aber auch ganz anders sehen. Das ist immer sehr spannend und das ist auch sehr wirkungsvoll, weil Leute durchaus sehr unterschiedlich auf die ein und dieselbe Affirmation reagieren. Da können wir vielleicht gerne gleich mit Beispielen noch ein bisschen in die Tiefe gehen.
Also ich habe da auch schon gleich ein konkretes Beispiel, nämlich mich selbst. Also ich sage immer so, ich bin kein Sportler, also ich mache gerne Sport, aber ich bin nicht der Mensch, der sich hinstellt und alles sofort kann. Das ist bei mir irgendwie so ein Glaubenssatz drin und das finde ich total spannend, weil du vorher auch gesagt hast, du warst gar nicht das Riesentalent, aber du warst einfach extrem fleißig. Und da frage ich mich natürlich, wenn du hast, glaube ich, in deinem Buch geschrieben, das habe ich ja auch gelesen, oft sind diejenigen erfolgreicher, die ihr limitiertes Potenzial voll ausschöpfen, als diejenigen, die total viel Potenzial haben, aber das nur so zum Teil entfalten oder sich vielleicht auch zu sehr dann auf das Talent verlassen und gar nicht so viel mit Fleiß dann danach arbeiten. Das heißt, habe ich mich dann gefragt, so könnte jetzt jeder Handball-Bundesliga-Spieler werden, wenn man einfach nur fleißig genug ist?
Ja, also den Zahn ziehen wir direkt mal, weil es kann natürlich nicht jeder Bundesligaspieler werden. Nicht jeder kann an der absoluten Spitze in seiner Branche landen, weil wenn das so einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Und dann wäre jeder wieder nur Durchschnitt. Es gibt schon Menschen, die machen das dann anders und da ist ein Stück weit aber auch Talent natürlich ein Faktor, aber viel geringer als die Leute gemeinhin denken. Die messen Talent viel mehr Bedeutung bei als dem Faktor Fleiß, Ehrgeiz, Einsatz, Durchhaltevermögen, wie eben schon angesprochen. Durchhaltevermögen, ein riesiger Faktor. Gibt heute, vielleicht stimmt ihr mir dazu, das ist meine Hypothese, viel mehr Menschen, die viel früher aufgeben, als es vielleicht noch früher war. Wenn ich alles immer nur ein, zweimal mache und sage, oh, kann ich nicht. Ja, das war früher auch so. Die Leute haben dann nur nicht aufgegeben, die haben dann nochmal, fünfmal, sechsmal, zehnmal. Und dann wurde man besser und dann hat das auf einmal auch Spaß gemacht. Ja, und mit der Beharrlichkeit wächst dann später auch ein Interesse. Also ich muss gar nicht am Anfang schon etwas getan haben, was ich total geliebt habe, sondern dadurch, dass ich es immer gemacht habe und besser geworden bin, fange ich jetzt an, das immer mehr zu mögen. Bei mir war das zum Beispiel Krafttraining. Als Handball habe ich natürlich gerne aufs Tor geworfen, wollte immer Tore werfen, hat ja auch gut geklappt, aber um richtig gut zu werden, musste ich natürlich auch Athletik und Krafttraining machen. Und Krafttraining habe ich am Anfang, muss ich ehrlicherweise sagen, gehasst. Ja. Dieses typische Eisenbiegen, Bankdrücken oder Gewichtheber-Zieltechniken, das kannte ich entweder gar nicht oder wollte das gar nicht machen. Und erst mit der Beharrlichkeit über eine längere Zeit habe ich angefangen, das zu mögen. Ich bin gerne dann zum Krafttraining gegangen. Und da hat sich natürlich auch zum Beispiel ein Glaubenssatz bei mir geändert. Und da bin ich, schließe ich nochmal den Kreis. Bärbel, gehen wir doch nochmal auf deinen Glaubenssatz, den du eben reingeworfen hast, und gucken da mal kurz rein.
Ja, gerne. Also ich finde ja, ich musste auch gerade noch mal einen Satz zitieren, den du in deinem Buch hattest, was ich total cool fand, was du geschrieben hast: Du brauchst nicht alles lieben, was du tust, aber du solltest alles tun, um das zu erreichen, was du liebst. Also quasi der Weg muss nicht immer liebenswert sein, ja, oder mir gefallen, aber das Ziel sollte es zumindest sein. Und ich glaube, wenn daran merkt man, glaube ich auch, das ist ja mal Anselms Lieblingsthema Ziele. Wenn weder das Ziel mich reizt, noch der Weg dahin Spaß macht, dann darf ich mich, glaube ich, echt fragen, ist es das überhaupt? Oder ist es ein Ziel von jemand anderem und ich war nicht reflektiert genug für mich festzustellen, dass das eigentlich gar nicht meine Motivation ist, dahin zu kommen?
Ja, exakt. Also wenn man das Dinge dann eine Chance gegeben hat und immer noch merkt, da tut sich bei mir motivational auch gar nichts, weder Ziel noch Tätigkeit reizen mich, dann ist das vielleicht nicht mein Feld. Na, da kann ich vielleicht durchschnittlich drin werden, aber niemals es zu persönlicher Größe bringen, weil ja, das, was ich mache, ist auch ein Stück weit fremdbestimmt. Ich mache was, was vielleicht allgemein als gut gilt oder ein Ziel, was man sich stecken sollte, ja, aber ich selber habe dieses Ziel eigentlich für mich nicht. Dann muss ich mich irre reinhängen, um da irgendwie halbwegs gut drin zu werden, während ich in anderen Bereichen, wo ich merke, mit dem Einsatz oder mit dem Besserwerden fängt das an, richtig Spaß zu machen. Da, und das dauert ja manchmal ein bisschen, bis man das auch erkennt. Das ist dann der richtige Weg, oder da kann ich dann auch Gewohnheiten zum Beispiel ausbilden, die mir leichter fallen.
Häufig habe ich auch das Gefühl, dass wir uns da so ein bisschen selber im Weg stehen. Ne? Ich bin witzigerweise in einer Region aufgewachsen, die von Handball umgeben ist. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, gab es kein Handball. Das heißt, Handball hatte ich nie den Kontakt zu, nicht in der Schule, gar nicht, noch nie gespielt. Bei mir war Fußball. Ich bin Fußballer. So, und warum habe ich angefangen, Fußball zu spielen? Na, weil ich da Bock drauf hatte. Ne? Einfach weil wir damals irgendwo aufs Feld zwei Stangen hin, einen Ball und dann haben wir losgekickt. Und nicht, weil wir gedacht haben, oh, das ist jetzt irgendwie gut für, sondern einfach, weil wir Spaß daran hatten. Und ich habe das auch gemerkt, dann im Verein, dann strukturiertes Training und irgendwann kommt da so eine Struktur und so ein Leistungsdruck drauf, dass der Spaß an dem Prozess bei manchen total flöten geht. Und das ist irgendwie schade, ne? Und da kommen wir jetzt, glaube ich, dahin, was du meintest, wenn ich nicht weiß, wofür ich das mache und das Ergebnis für mich unheimlich wertvoll und erstrebenswert ist, dann wird es bei Kleinigkeiten auf dem Weg dahin, werde ich einfach aufhören. Und das Aufhören haben wir mittlerweile gelernt, dass wir deutlich, was du eben gesagt hast, weniger Versuche geben, um irgendwo hinzukommen.
Genau, ja. Ja, das ist ganz wichtiger Punkt, so ein bisschen rausfinden, was sind denn meine Stärken, wo hab ich Vorlieben, und wo sind vielleicht auch andere Menschen, die ich mag und schätze, mit von der Partie. Ja, es gibt ja Leute, die sind jetzt zum Beispiel im Fußballverein bei dir gewesen, wo du gesagt hast, ah, das sind auch Freunde. Also hat es gleich noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und du wolltest die nicht hängen lassen, wenn du mal keinen Bock aufs Training hattest. weil du musst jetzt deine Freunde oder auch deine Mannschaftskameraden darfst ja nicht im Stich lassen. Ja. Und schon ist man stärker dafür motiviert oder bringt es einfach auf, das zu tun. Und dann bleibt man länger dabei und entwickelt eine gewisse Qualität, gewisse Kompetenzen aus, dass man in etwas so gut wird, dass man dabei bleibt. Oder einfach auch, wenn man es vielleicht ein bisschen einfacher runter reduzieren will, wo es mir einfach auch Spaß macht. Also viele Breitensportler, die heute vielleicht zuhören, die sagen, ich mache dies oder jenes Hobby, weil ich ja total Spaß daran habe. Da geht es mir jetzt nicht unbedingt immer nur um High Performance. Ja. Und es geht mir um die, zum Beispiel um die Geselligkeit. Ja, das kann auch ein wertvolles Ziel sein, eine
Total.
schöne Beschäftigung zu haben, die mir Spaß macht. Ich muss darin nicht mal sonderlich gut sein. Aber gut bin ich darin, mit meiner Mannschaft zusammenzuhalten, zuverlässig zu sein. Ja, diese Dinge sind ja auch ein Gewinn. Ja, dann bin ich ein guter Mensch oder habe gute Tugenden, die ich verfolge und bin wertvoll für mein Umfeld. Für mich selber ist das auch wieder gut, weil das zahlt wieder alles auf mentale Gesundheit ein.
Und das finde ich eigentlich cool, dass man so Erfolg auch so ein bisschen weicher definieren kann, ne? Weil ich glaube, viele haben so das Gefühl, Erfolg, und dann haben sie gleich irgendwie den CEO, vor der Nase, der mit seiner Aktentasche und dem Laptop in Jet steigt und irgendwo hinfliegt. Und manche sagen vielleicht so, boah, ich will gar nicht dieses immer höher, schneller, weiter oder ich will gar nicht diese krasse Selbstoptimierung irgendwie und mich immer verändern zu müssen. Aber wie du sagst, ne, Erfolg kann auch was ganz anderes bedeuten.
Ja, sehe ich ganz genauso. Das ist so breit, dass man, wie am Anfang gesagt, auch erstmal definieren sollte, wenn Menschen zusammenkommen, was bedeutet denn für uns Erfolg? Was möchten wir denn? Was haben wir für Ziele? Was möchten wir erreichen? Und es gibt sicherlich Sportmannschaften, die haben den unbedingten Willen, zum Beispiel aufzusteigen, Meister zu werden oder die Klasse zu halten. Und persönliche Ziele sind vielleicht, sich zu verbessern und irgendwann noch eine höhere Liga zu spielen oder wenn es irgendwann Richtung Semi- oder Profisport geht, auch einen bezahlten Vertrag zu bekommen. All diese Sachen können da mitspielen. Und es gibt Leute, die wollen, passend zu eurem Podcast, einfach nur irgendwas mit Sport machen. Das reicht denen. Hauptsache, ich habe andere Parameter, die wichtig sind, wie zum Beispiel, es gibt eine coole Trainingsstätte, wo ich mich gerne aufhalte, die mir ein gutes Gefühl gibt. Es gibt hier Leute um mich, die ein bisschen so ticken wie ich. Ja, all solche Dinge sind eben auch Teil von Erfolg.
Wie gehst du denn da dran? Als Individualsportler habe ich das für mich selber, bin ich da für mich selbst verantwortlich. In einer Mannschaft habe ich meine Individualziele, wie du da gerade gesagt hast. Ich habe aber auch Teamziele, die durch Verein, durch Trainer, durch was auch immer ja mitunter geprägt sind. Ja, was wollen wir erreichen in den nächsten Jahren? Jetzt arbeitest du viel mit Vereinen und Mannschaften zusammen. Inwiefern gibt das denn nochmal einen anderen Blick auf Erfolgsarbeit und mentale Herausforderungen auf dem Weg dahin, diese Individualziele und die Kollektivziele zusammenzubringen?
Ja, erstaunlicherweise ist das eigentlich das Geheimnis, dass beides nebeneinander Platz haben muss. Ja? Also wenn ich immer nur selbstlos bin, dann ist das nicht gut für mich selber und das schwächt am Ende auch das Team. Das heißt, ich muss auch egoistische Ziele verfolgen dürfen, die aber zum Teamziel passen. Ja, ich sage immer, alle sind wichtig, aber keiner ist der Wichtigste. Das heißt, jeder darf seine eigenen Ziele verfolgen. Aber jeder sollte auch das Ziel der Gruppe darüber stellen. Und idealerweise findet jeder eine Rolle, die zu ihm passt, wo er selber sich entwickeln kann und wertvoll für das Team ist und wir möglichst gut unsere gemeinsamen Ziele erreichen können. Teams, die das so verfolgen, die haben mehr Erfolg als Teams, die nur Ansammlung von Einzelspielern sind und sich selber aufs eigene Konto spielen. Und Teams, die nur ans Kollektiv denken, wo der Einzelne unter die Räder kommt, die sind auch nur begrenzt erfolgreich. Ja, die größten Effektstärken hat man, wenn man beides gut übereinbringt. Und dazu muss man natürlich untereinander kommunizieren und sich gemeinsame und eigene Ziele setzen.
Ja, finde ich spannend. Gerade so im Amateurbereich, also beim Fußball war es immer so, ja, du hast eine Ansammlung von Leuten, die da irgendwie zum Training zusammenkommen. Daraus bildet der nicht schnell genug weggelaufen ist, bildet eine Mannschaft und sagt, ich verteile Leibchen und bringe, pumpe die Bälle auf. Ja, vielleicht hat er noch ein bisschen Ahnung von Trainingslehre, aber eher selten. Und dann sind die, die vielleicht mehr talentiert sind, haben dann eine höhere Rolle und die, die nicht so talentiert sind, müssen ins Tor. So, und dann wird einfach mal losgelegt und dann gucken wir mal, wo es drauf hinausläuft. Und je höher das geht, desto mehr sortieren Vereine, ja, aber auch die Spieler bei der Akquise nach den Zielen aus. Das heißt, da findet ja ein ganz anderer Prozess statt, dass sie sagen, okay, das wollen wir erreichen. Welche Individualziele passen dazu, wie du eben gesagt hast, damit wir dieses Ziel erreichen können? Und jetzt sind ja wir eher im Amateursport und das finde ich dann besonders herausfordernd, ne? Wenn da Leute zusammenkommen, die sowieso nicht wissen, was sie wollen und einfach eine gute Zeit haben und dann sind da aber ein, zwei Ambitionierte, die sagen, ich will aber, und das führt zu totalen Konflikten, und wenn ich da nicht eine gute Kommunikation, wie du gerade schon als Lösung gesagt hast, finde, dann wird es echt schwierig. Und das habe ich schon selbst erlebt, dass das echt schwierig geworden ist dann an der Stelle.
Genau, es gibt manche, denen ist das Gewinnen in Form von Ergebnis dann wieder nicht so wichtig. Und dann hast du diese ein, zwei, die du gerade genannt hast, die wollen aber jetzt unbedingt gewinnen. Und die wollen nicht nur alles geben, wenn sie dann beim Wettkampf auf dem Platz stehen, sondern die wollen ja auch im Training alles geben. Und zwischendurch vielleicht auch ein bisschen mal joggen gehen, um fitter zu sein. Und andere sagen, ach nee, das Spiel am Wochenende reicht mir. Und ich muss auch gar nicht immer dabei sein. Ich habe ja noch andere Verpflichtungen oder andere private Dinge, die ich gerne machen würde. Und wenn das zusammenkommt, dann hast du Leute, die sehen es sehr leistungsbezogen und andere, die sehen es sehr hobbymäßig. Und das ist immer tricky, das zusammenzubringen. Und oftmals finde ich auch, also wenn man da sich nicht auf was Gemeinsames verständigen kann, führt der Weg dann in solchen Mannschaften auch manchmal, muss man sagen, auseinander. Also diese zwei, die jetzt höhere Ambitionen haben, die sollten dann vielleicht auch höherklassig spielen, also in eine höhere Liga wechseln, wo das gang und gäbe ist, wo die Leute sagen, super, dass ihr diese Einstellung habt, aber Moment mal, das ist eigentlich auch total normal bei uns. Ja? Da gruppiert ihr euch einfach nur ein. Das ist tatsächlich auch mehr die Richtung, die mich natürlich persönlich gereizt hat. Ich habe eigentlich fast alle Ligen durchgespielt. Ich habe sehr breit angefangen früher und als ich in die Senioren kam nach der Jugend, die schon bei uns sehr leistungsmäßig geprägt war, mit einigen Jugendtiteln auch oder Jugendnationalmannschaft durfte ich auch zwei Länderspiele machen. Also da hatte ich schon Blut geleckt. Und dann haben wir mit unserer Herrenmannschaft in der Landesliga gestartet. Das war, glaube ich, damals die sechsthöchste Liga, also im Profisport Niemandsland. Ja. Das ist kein Profisport. Aber wir wollten es professionell angehen und sind tatsächlich so dreimal hintereinander aufgestiegen. Dann bin ich in die zweite Liga gewechselt und dann später auch in die erste Liga. Also diese ganzen Ligen kenne ich. Deswegen sage ich auch in meinem Buch, in allen, auf allen Ebenen funktionieren die gleichen Erfolgsmechanismen oder die gleichen Erfolgsfaktoren sind wichtig. Ja? Aber es gibt tatsächlich auch Unterschiede daran, wie wichtig das einer Mannschaft oder einzelnen Personen dann ist.
Ich finde, das kann man ja auch eins zu eins ins Berufsleben übertragen, ne? Also ob das jetzt eine Sportmannschaft ist oder ob das jetzt ein Team oder eine Abteilung oder ein Bereich in der Firma ist, wenn da nicht dieselbe, und es erstaunt mich immer noch, dass das ganz oft der Fall ist, nicht dieselbe Vorstellung von der Vision und der Mission erstmal existiert. Also so dieses übergeordnete Ziel, wo wollen wir hin? Wie sollen dann alle an einem Strang ziehen, wenn jeder da andere Vorstellungen hat, ne, und in unterschiedliche Richtungen losläuft? Das kann ja nicht funktionieren.
Ja, das stimmt. Das ist auch der Bereich, wo ich mich viel mehr aufhalte. Also früher habe ich sehr viel mit Sportteams, Vereinen auch gearbeitet. Mittlerweile sind das natürlich wesentlich mehr Unternehmen, die meine Kunden sind. Und es lässt sich tatsächlich vieles übertragen aus dem Sport. Das ist ja auch das Spannende oder was meine Arbeit auch trägt eigentlich. Also diese Impulse, die aus dem Spitzensport kommen, die auf Unternehmensszenarien auch zu übertragen. Und da gibt es auch, wie du es gerade ansprichst, Zielvorstellungen, die auseinandergehen oder alle haben zwar das gleiche Ziel und kennen das, aber die Handlungen, die Tätigkeiten sind total unterschiedlich. Also die Leute interpretieren das unterschiedlich, was dafür zu tun ist. Und deswegen ist auch wichtig, nicht nur die großen, weit entfernten, langfristigen Ziele zu haben, sondern auch mittelfristige, kurzfristige Ziele bis hin runtergebrochen auf tägliche Tasks, tägliche Handlungen, Tätigkeiten, die ich ausführe. Wenn ich ein Ziel so weit runterbrechen kann, dann weiß jeder, was zu tun ist und was wir uns darunter vorstellen. Und das, muss ich sagen, wird leider erschreckend wenig gemacht, auch in vielen eigentlich sehr ordentlich laufenden Unternehmen, dass wir das ganz klar haben, was machen wir denn als tägliche Handlungen, um dem großen Ziel der großen Vision Rechnung zu tragen.
Das ist in der Tat immer erstaunlich. Du sagst ja auch, oder ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, ist so das Thema digitale Balance. Welche Rolle spielt das denn in Bezug, also ich hätte das jetzt sofort mit Gesundheit verknüpft, aber welche Rolle spielt das beim Thema Erfolg oder auch in Firmen?
Ja, Digitalkonsum hat riesen Nebenwirkungen in der ganzen Gesellschaft. Alle Altersschichten sind davon betroffen. Und das Schwierige ist, oder ich sag mal so, man sollte die moderne Technologie nicht direkt verteufeln, sondern sie gerne auch begrüßen. Ich finde, wir haben das beste Zeitalter, in dem man leben kann. Es gibt so tolle Möglichkeiten. Das Wichtige ist nur immer zu wissen, die Dosis macht das Gift. Ja? Die Dosis macht das Gift. Das heißt, ich kann von allem zu viel, zu wenig oder ein Idealmaß finden. Und gesamtgesellschaftlich gesehen benutzen wir Screens einfach zu viel. Und dadurch haben wir viel zu viele von den Nebenwirkungen. Und ich bin mit einer digitalen Balance, bin ich immer dahin unterwegs, dass ich Impulse geben will, wie kriegen wir denn wieder ein Idealmaß hin, damit wir die Nebenwirkungen reduzieren können und die Vorteile nutzen können. Eine große Nebenwirkung, einer der größten Erfolgskiller, die Bildschirme mit sich bringen, ist das Thema Abgelenktheit. Ja. Wir trainieren uns dadurch, dass wir das ständig nutzen und uns unterbrechen mit Displays, sei es Chats, Mails, Anrufe, nur auf die Uhr gucken, Social-Media-Tätigkeiten. All diese Sachen und unterbrechen uns und lenken uns ab. Und wer sagt, ja, ich kann das alles gleichzeitig nebenbei handeln, also in Form von Multitasking, der trainiert sich eigentlich eine Aufmerksamkeitsstörung an. Denn Multitasking ist immer schwächer gegenüber absolutem Fokus.
Zumindest noch. Ich glaube, wir Menschen sind evolutionär so gut, dass wir uns irgendwann dahin adaptieren, dass wir das abkönnen. Nur aktuell sind wir, glaube ich, noch nicht in der Lage dazu. Da bin ich total bei dir.
Aber ich finde das so schwierig, das umzusetzen. Also wir merken das ja auch, ne? Wir sind selbstständig und du ja auch. Und da kommen natürlich viele unterschiedliche Themen rein über unterschiedliche Kanäle. Wie machst du das denn? Also machst du das wirklich blockweise, dass du sagst, so jetzt widme ich mich 2 Stunden diesem Thema und dann checke ich 1 Stunde meine E-Mails und dann mache ich 1 Stunde dies und jenes? Oder erwischst du dich auch dabei, dass du sagst, aha, diese Mail, ja, da antworte ich kurz drauf und dann mache ich das Konzept weiter und
Ja, auf jeden Fall bin ich da wie jeder Mensch nicht perfekt. Ja, ich habe auch, obwohl ich sehr reflektiert und vertieft in dem Thema bin, mache ich da auch Fehler. Und zwar auch jeden Tag. Also es kann durchaus sein, dass ich eigentlich mir vornehme, ich habe meine Mail-Öffnungszeiten, aber jetzt gucke ich zwischendurch nochmal, ach, da ist irgendwie was Wichtiges und schon hängst du da drin. Ja, das passiert mir auch und das kennen unsere Hörer hier auch, dass sie sich eigentlich das anders vorgenommen haben, aber irgendwie ist man dann so reingeschlittert. Und da ja, muss man einfach auch mal sehen, dass die Dinger ja auch so gemacht sind, also wenn wir jetzt auf die Smartphones gucken, dass die so gemacht sind, dass die maximal Aufmerksamkeit ja auch ziehen wollen. Ja, also da sind Leute in der Entwicklung dahinter, die Apps entwickeln, die gehirngerecht so gemacht sind, dass Leute darauf so stark anspringen, dass wir eine Screen Addiction entwickeln, also ein Suchtverhalten entwickeln können. Wenn das nämlich alles langweilig wäre, dann könnten wir das ganz einfach beiseite legen. Ja. Aber es zieht uns in unseren Bann. Die Menschen können das noch nicht so gut. Die es besser können, die ja disziplinierter sind oder sich einfach clevere Tricks entwickelt haben, damit umzugehen, also eine gesunde Digitalkultur entwickeln, die sind dann meistens auch erfolgreicher, weil die lassen sich davon einfach nicht ablenken, weil die legen das Handy einfach in einen anderen Raum, wenn sie zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe erledigen wollen, wofür das Handy gar nicht gebraucht wird.
so, ich glaube, da sind wir an einem sehr wichtigen Punkt, ne, was du sagst. Also du sprichst jetzt über neue Methoden, Gewohnheiten. Das ist ja am Ende, wenn ich mein Verhalten ändern möchte, geht es über Gewohnheiten, egal ob sie für mich zielführend oder zielhindernd sind. Ne? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte aufhören mit Rauchen, dann ist das etwas, wo viel Gewohnheit mit reinspielt. Wenn ich sage, ich möchte meine Screentime reduzieren, dann hat das viel mit Gewohnheit, aber auch mit Ängsten zu tun. Ist denn so deine Herangehensweise als Tipps für die Hörer und Hörerinnen? Wie schaffe ich das, meine Gewohnheiten zu ändern? Was sind so deine Erfolgsfaktoren dafür?
Ja. Erstmal so das Bewusstsein zu haben, wenn mir das noch nicht so gut gelingt, dann bin ich das nicht alles selber schuld. Ja, wir neigen ja dazu zu sagen, Mann, ich bin aber auch so schlecht. Dann erniedrigen wir uns noch für etwas, was wir nicht gut hinkriegen. Und dann haben wir so eine Abwärtsspirale. Deswegen an alle, die sich da jetzt wiederfinden, wenn sie das hören, die Initialschuld liegt sicherlich bei mächtigen Unternehmen, ja, die extrem reich damit werden, unsere Aufmerksamkeit auf diese Geräte und Inhalte zu lenken. Und die können das ziemlich gut. Das heißt, es hat nicht immer was von fehlendem Willen oder fehlendem Disziplin zu tun, sondern das ist einfach auch ein mächtiger Gegner, wenn man so will, ja. Und das darf man sich mal als erstes sagen. Ich muss nicht immer mich schuldig fühlen, wenn das nicht klappt, ja. Trotzdem wollen wir dagegen angehen und uns da besser oder gesünder verhalten können. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Wege, das zu tun. Also du sprichst Gewohnheiten an, was für mich ein Riesenthema ist. Denn Gewohnheiten haben alle Menschen und zwar sehr viele. Und es gibt natürlich gute und schlechte, aber die Wirkweise ist immer genau gleich. Also was Bestandteile einer Gewohnheit sind, das kann man mal zerpflücken und dann schauen, wie kann ich denn die einzelnen Bestandteile ändern. Ja, und gibt da verschiedene Autoren oder verschiedene Forschungen, die aber alle aufs selbe hinauslaufen, denn es geht im Grunde darum, dass man eine bestimmten Trigger, einen Auslöser hat, dann nach dem Auslöser wird das Verhalten ausgelöst, also die Routine, das Verhalten selber, und dahinter steckt noch eine Belohnung. Und wenn alles drei stattfindet, dann sagt unser Gehirn, ach, das war ja irgendwie gut, dann mache ich das doch nochmal. Und schon entwickeln sich Gewohnheiten. Und das kann man natürlich, wenn man das weiß, und da arbeite ich auch mit Unternehmen und Führungskräften hauptsächlich dazu, wie kann ich denn diese Gewohnheiten ändern oder Erfolgsgewohnheiten mir angewöhnen, damit es in die richtige Richtung geht.
Ja, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ne? Ich habe das auch, dass gerade wenn sowas wie für uns, also ich würde mich eher als analytisch denkenden Menschen bezeichnen, der vielleicht eher Herausforderungen hat, mit Gefühlen umzugehen, und am Ende spielen Gefühle da immer eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Da Gefühle dann einzuordnen, um sie nicht in irgendeiner Weise dann abzulenken. Das ist so dieser berühmte, mir geht's nicht gut. Da ist der Weg in den Aldi, Lidl, was auch immer, und ich komme mit einer Tafel Schokolade wieder nach Hause. Und das mache ich ein paar Mal und schon ist die Gewohnheit da, immer wenn es mir nicht gut geht, laufe ich los und hole Schokolade. So. Mhm. Ja, aber es funktioniert ja auch genau andersrum, zu sagen, eine nicht zielführende Gewohnheit abzulegen, mir eine zielführende Gewohnheit anzueignen. Zum Beispiel ganz häufig, wir nähern uns Ende des Jahres, ist dann so dieses, ich möchte mal mehr mit Sport anfangen, mehr Sport in meinen Alltag integrieren. Da haben wir jetzt schon gesagt, dass da darf ich meine Ziel- und Ergebnisformulierung nochmal überdenken, dass sie scharf ist. Aber es beginnt auch ganz häufig damit, mir dann solche Gewohnheiten anzueignen, dass ich nicht am 1. Januar los mit 20 Kilometer loslaufe und am 2. Januar so platt bin, dass ich überhaupt gar keinen Spaß mehr an der Tätigkeit habe.
Ja, gehen wir gerne mal auf zwei Aspekte ein, die sehr praxistauglich sind an diesen beiden Beispielen. Also einmal diese Schokolade essen und zweitens, ich möchte mehr Sport machen. Ich kann jetzt mit diesen, nehmen wir erstmal das Schokolade essen. Ich kann jetzt mit diesen drei Bestandteilen, Trigger, also Auslöser, das Verhalten und die Belohnung, kann ich ein bisschen rumspielen. Jetzt nehmen wir mal an, wir setzen uns abends gerne vor die Couch und dazu machen wir ein Schälchen Schokolade, aus der wir immer greifen.
Ich finde schön, dass du Schälchen sagst. Das ist eine Riesentafel.
Ich habe jetzt an das Schälchen Süßes gedacht, aber nehmen wir die Tafel Schokolade. Und jetzt habe ich die da liegen und sehe die, das ist mein Auslöser, wenn ich die sehe, dann greife ich auch, ich habe vielleicht gar keinen Hunger, aber ich greife dazu und esse die so wie nebenbei, ja, fällt mir gar nicht auf, dass ich immer ein Stück nehme, und auf einmal ist die Tafel leer, ja, weil die Belohnung ist, schmeckt lecker, ja, mag ich, möchte ich, ja. Wenn ich jetzt das erste, den Auslöser, also die Tafel oder die Schale Süßes, von der ich gesprochen habe, auf dem Tisch habe, Und die Belohnung gleich lasse, nämlich, schmeckt lecker, möchte ich haben. Und anstatt der Schokolade aber jetzt zum Beispiel Obst dahin lege, dann habe ich die Schokolade ausgetauscht, aber jetzt was wesentlich Gesünderes da stehen. Die Handlung bleibt aber die gleiche. Ja, oder diese Gewohnheitsschleife, so sagen die Experten dazu aus der Gewohnheitsforschung, die bleibt die gleiche. Ich habe weiterhin den gleichen Auslöser, die gleiche Belohnung, aber das Verhalten habe ich jetzt geändert. Damit kann man tatsächlich ein bisschen rumspielen. Da muss man aber auch rausfinden, was ist denn mein Trigger? Was triggert mich? Manchmal sind das auch mehrere Sachen auf einmal. Ja, wie zum Beispiel, es gibt Gelegenheitsraucher. Die rauchen nur, wenn die in Gesellschaft sind, wenn eine Party stattfindet, laute Musik und Alkohol dabei ist. Wenn die vier Sachen zusammenkommen, dann sagen die, oh, ich will eine Kippe. Sonst passiert denen das nicht. Ja? Es gibt also durchaus komplexe Trigger, gibt auch sehr einfache. Und die Belohnung, die löst meistens ein Verlangen aus, dass wenn wir den Trigger sehen, direkt schon bei der Belohnung uns das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn wir jetzt die Schokolade zum Beispiel wieder nehmen. Genau. Die zweite Sache ist, Thema, ich möchte mehr Sport machen. Kennen wir alle, ne? Anfang Januar so Neujahrsvorsätze und am Ende des Monats sind wir wieder im alten Trott gelandet und sagen, Moment mal, das mache ich jetzt wieder so wie vorher. Wo ist denn die Motivation hin? Und das ist gerade der Punkt. Es geht nicht um Motivation bei Gewohnheiten. Das ist der völlig falsche Ansatz, weil ich bin manchmal motiviert und manchmal nicht. Das heißt, ich mache manchmal das Verhalten und manchmal nicht. Aber es wird keine Gewohnheit. Und ich mache wieder das, was ich gewohnt bin, was ich vorher gewohnt war. Also nicht auf Motivation setzen, sondern auf diese drei Elemente der Gewohnheitsschleife und sich mal genau angucken, was ist denn die Gewohnheit? Und da haben Forscher wirklich herausgefunden, dass es ein guter Ansatz für viele Menschen ist, sehr klein anzufangen. Wir machen uns oft Ziele, haben wir eben besprochen über Ziele und auch Ziele, was ich für eine Gewohnheit, was ich für ein Verhalten oder ein Denkmuster entwickeln möchte, machen wir uns viel zu groß. Und wir bleiben nur bei diesem großen Ziel. Das ist ja schön, das langfristige Ziel da oben stehen zu haben, aber die kleinen Schritte nicht vergessen. Und klein anfangen hat sehr viel Kraft. Also the power of small steps ist wirklich sehr groß, weil wenn ich so klein mache mit dem Sport treiben, ja, dass ich zum Beispiel sage, ich will jetzt eine Stunde am Tag Sport treiben oder sagen wir mal dreimal die Woche eine Stunde ins Fitnessstudio gehen, das mache ich dann vielleicht nicht regelmäßig, obwohl ich mich da angemeldet habe, ja, und jetzt Geld ausgebe jeden Monat. Aber wenn ich mich jetzt dazu bringe, jeden Tag 5 Liegestütz zu machen, ja, oder ein Workout von 2 Minuten, das passt irgendwie immer rein. Ja. Ich kann es sogar noch kleiner machen, geradezu lächerlich klein. Ja. Ich kann eine Wiederholung von einem Burpee, eine Liegestütz, eine Dehnübung, kannst du alles Mögliche reinsetzen, eine Kniebeuge machen. Die kann ich ja ständig und überall machen, aber ich sollte mir tatsächlich eine Routine entwickeln. Ich mache jetzt zum Beispiel morgens mein Workout und das beginnt mit einer Kniebeuge. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, denn wenn ich mir eine Belohnung dafür gebe, und das kann tatsächlich so ein inneres Strahlen, was ich hervorrufen kann, das kann jubeln oder ein Kopfnicken sein oder eine Faust ballen, ja, das kann tatsächlich auch als Belohnung herhalten. Viel mehr feiern, auch wenn es lächerlich klein ist, hört sich total abstrus an. Aber es war ja vorher so schwierig für uns. Deswegen, gerade deswegen dürfen wir es feiern, auch wenn es so leicht scheint. Und dann wird da eine Gewohnheit draus, weil das kann ich viel häufiger hintereinander durchhalten, als schon von Anfang an das große Ziel. So, jetzt habe ich lang genug ausgeholt. Vielleicht dröseln wir es nochmal so ein bisschen auf und gehen mit ein, zwei Sachen in die Tiefe.
Ich freue mich schon auf den Moment, wenn Anselm jubelnd am Schokoladenregal vorbeiläuft, ohne was zu nehmen aus dem Regal.
Ja.
Das Beste ist ja, um da kurz dazwischen zu schießen, das Beste ist ja, wenn der Trigger gar nicht da ist. Also dann kann er auch das Verhalten nicht auslösen. Das heißt, wenn du gar keine Schokolade im Haus hast, kannst du auch nicht die Gewohnheit ausführen. Wird
Du
also dann nicht passieren.
würdest dich wundern, was es alles für erfinderische Quellen gibt.
Aber das stimmt. Ich finde immer so Leute, die so eine Schokoladenschublade haben, wo dann noch Osterhasen von vor 3 Monaten drin liegen oder so, finde ich immer dubios. Also wenn es in meiner Wohnung ist, dann werde ich es finden und ich werde es essen. Also, aber was du auch sagst mit dem, ich finde das ganz cool, diese Kette, die einzelnen Punkte der Kette zu beleuchten. Ne? Wenn ich jetzt sage, boah, immer abends auf dem Sofa, da kommt das Glas Wein oder da kommt die Chipstüte oder da kommt die Schokolade. Ja, vielleicht mache ich dann abends erstmal einen Spaziergang draußen, statt mich aufs Sofa zu setzen. Ne? Da könnte man ja auch anhaken oder einhaken, dass man da schon die Kette irgendwie unterbricht.
Ja, das finde ich auch sehr spannend, den Gedanken. Ich kann so ein bisschen was wie Gewohnheitsdomino auch spielen. Das heißt, ich setze an eine alte Gewohnheit, setze ich eine andere hinten dran oder setze sie davor. Und dadurch löst die eine Gewohnheit die nächste aus. Ja, das ist laut BJ Fogg, der Tiny Habits geschrieben haben, sehr empfehlenswertes Buch, ist das eine der besten Auslöser, die Gewohnheit, die schon existiert, zu nehmen und da was dran zu hängen. Also sprich, was macht jeder bei uns morgens? In der Regel sollte das Zähneputzen sein bei vielen Menschen. Wenn ich was ans Zähneputzen dranhänge, eine neue Gewohnheit, hat das gute Chancen, sich auch als neue Gewohnheit zu etablieren, weil dieser Auslöser, das Zähneputzen, immer stattfindet. Ja. Und das, da kann man tatsächlich viel mit bewegen, sich clevere Anker zu nehmen, um zu einer Gewohnheit zu kommen oder zu einem Verhalten zu kommen, was man zur Gewohnheit ausentwickeln möchte.
Ja, ich hatte eben noch den Gedanken, wo du gesagt hast, fang mit kleinen Schritten an. Ich bin da 100% bei dir. Kleine Schritte führen mich dazu, dass ich langfristig erfolgreich werde. Jetzt hast du davor aber auch gesagt, wir leben in einem digitalen Zeitalter, in dem gerade dieses Thema Vergleichbarkeit ja permanent auf uns einrasselt. Wenn ich jetzt jubelnd meine erste Kniebeuge und dann bin ich danach auf Instagram und sehe die top geformten Athleten, die dann da ihr krasses Workout machen und schon fühle ich mich wieder minderwertig. Ja, und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung, das für sich da abzukapseln und zu sagen, das, was ich mache, ist gut. Und ich brauche einfach sehr viel Geduld und eine Weile, weil die Erfolge, die ich bei anderen sehe, sind auch nicht über Nacht gekommen, sondern da steckt auch sehr viel Arbeit hinter, die ich häufig gar nicht sehe, wenn ich mich mit den Leuten vergleiche.
Ja, hätte ich besser nicht sagen können. Sehe ich genauso. Ja, weil individuelle Bezugsnormen sind da viel hilfreicher als immer nur der Vergleich mit anderen. Wenn ich selber auf mich gucke, wie kann ich besser werden als gestern? Oder nehme ich mir einen Monat mal vor und gucke dann mal, bin ich besser als letzten Monat? Das ist für viele Menschen hilfreicher, als sich immer nur zu vergleichen mit Leuten, die sehr weit von mir weg sind. Ja, also sehr, wie du es gerade beschrieben hast, schon sehr durchtrainiert und ich bin gerade der Anfänger, wenn ich mich mit denen vergleiche. Natürlich ruft das viel einfacher Frustration hervor und da werde ich vielleicht einfacher aufstecken. Also lieber sich jemand als Vorbild nehmen, der ein Stück weit von mir nur entfernt ist, und das so wie der machen oder wie die machen.
Das Thema Vergleich, Inspiration holen von den Leuten, aber nicht Frustration. Und ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, du hast eben gesagt, check mal dein Umfeld, in dem du dich bewegst, ne? Im Sport, du hast gesagt, wenn ich da zwei habe, die im Mannschaftssport das Leistungsniveau deutlich hochziehen, dann haben sie vielleicht in dem Umfeld nichts zu suchen, beziehungsweise sie dürfen sich ein Umfeld suchen, in dem es passt, dass sie mit ihresgleichen sind. Vielleicht darf ich das auch für mich auf meine digitale Präsenz mal übertragen. Ja, vielleicht darf ich mal gucken, wem ich so folge und darf da auch mein Umfeld mal beobachten, ob mir das gut tut oder wenn es mir nicht gut tut, dass ich mir auch digital ein anderes Umfeld da vielleicht zulege.
Halte ich für einen sehr guten Tipp von dir. Die Algorithmen spielen uns ja das aus, was wir dann häufiger konsumieren auf Social Media. Und wenn ich da den Kanälen folge, wo ich gute Tipps bekomme für die Gesundheit, mich damit wohlfühle, also im Sinne von, ich kriege dadurch auch, wenn ich das konsumiere, nicht so viele Nebenwirkungen, ne, sondern ich habe davon Vorteile, dann kann ich mir das tatsächlich so zurechtlegen und kriege halt immer wieder in die Richtung Sachen ausgespielt. Ne? Also das halte ich für einen sehr gangbaren und nützlichen Weg. Und man muss dabei ja auch nicht perfekt sein. Also natürlich darf man auch mal etwas, was einen total toll unterhält und was keinen weiteren Zweck verfolgt, als mich davon süchtig zu machen und immer wieder weiter zu unterhalten. Natürlich darf ich mir da einzelne Sachen vielleicht auch mal rauspicken und das als Belohnung vielleicht auch gelten lassen. Also die Tafel Schokolade, die muss ja auch nicht voll verschwinden. Wenn ich mich den ganzen Monat gesund ernähre und dann esse ich an einem Tag, esse ich Junkfood, das interessiert den Körper überhaupt nicht. Da sagt er, das ist mir egal. Ess das gerne, wenn du Heißhunger drauf hast. Aber ich danke dir, weil du mich 30 Tage gut ernährt hast. Und dann passt das, ja. Also die Tage, an denen wir dann vielleicht vereinzelt ein ungesundes Verhalten haben, die spielen auf die lange Sicht gar keine Rolle.
Viele denken ja auch immer, sie müssen was perfekt machen, ne? Auch beim Thema Nachhaltigkeit, das ist jetzt ein ganz anderer Schuh, aber dass man auch sagt, boah, jetzt habe ich einmal Plastik verwendet oder da muss ich Plastik verwenden, deswegen gehe ich das ganze Thema erst gar nicht an. Es geht halt nicht immer um Perfektion, ne? Wenn ich jetzt irgendwie sage, ah, ich möchte abnehmen, aber ich weiß, in 2 Wochen ist irgendeine Feier, wo ich mich nicht zurückhalten kann, dann lohnt es sich ja trotzdem, die 2 Wochen auf meine Ernährung zu achten und nicht von vornherein zu sagen, ach, da werde ich eh einen Fail haben, da fange ich erst gar nicht an. Also so dieses ganz oder gar nicht Schwarz-Weiß-Denken ist ja dann auch hinderlich auf dem Weg zum Erfolg.
Ja, also wenn wir bei dem Beispiel genau drauf gucken, dann, wenn man sich dadurch schon die Blockade legt, gar nicht erst anzufangen, dann kann man auch keine gute Gewohnheit entwickeln. Die Gewohnheit ist ja das regelmäßige Verhalten. Und wenn ich da mal so einen Tag habe, der aus der Reihe fällt, oder so ein Cheat Day, wenn ich zum Beispiel eine Diät machen will, der macht da nichts, aber man sollte sich auch, das ist eigentlich ein guter Punkt mit Ernährung, viele Beispiele zu nehmen, weil da ernähren muss sich jeder Mensch, das betrifft jeden, der heute zuhört. Die Diät ist ja nicht das gewohnte Verhalten. Also das heißt, wenn ich nur zeitweise mich gut ernähre und dann wieder das alte Ernährungsmuster habe, dann werde ich auch immer wieder zurückfallen, so wie es vorher war. Ich muss Wege finden oder sollte Wege finden, die eine gesunde Ernährung zur Gewohnheit machen lassen. Also nicht eine Diät, sondern eine ausgewogene Ernährung, die vielleicht mal einen Tag dazwischen hat oder vereinzelt Momente dazwischen hat, wo ich dem mal nicht entspreche, wo ich sagen, guten Gewissens sagen kann, jetzt esse ich mal halt einen Burger. Gar kein Problem, habe ich jetzt Bock drauf. Ja? Aber kann ich mir dann auch mal leisten, weil ich sonst halt eine sehr gute Ernährung habe.
Würde bei meinem Kopf, ich kenne meinen Kopf, der würde sagen, juhu, Zucker, los geht's, ich will mehr.
Auf jeden Fall, es gibt genügend Leute, die am besten, wenn die zum Beispiel die Fastfood-Ketten, die großen Schilder da sehen, dass die am besten, wenn die da, weil die da immer dran vorbeifahren, weil sie von Wohnort zur Arbeitsstätte da langfahren, dass die vielleicht einen anderen Weg mal nehmen, damit die das gar nicht erst das Schild da sehen und das Verhalten auslöst, oh, ich habe Heißhunger auf die Pommes. Ne? Also es gibt tatsächlich tolle und lustige Beispiele auch manchmal dazu, wie Leute eher kompliziert versuchen, den Auslöser zu umgehen, aber es kann funktionieren. Das ist ja das Spannende, ne? Also wenn man den Trigger verhindert, hat man eigentlich schon viel gewonnen.
Genau, es hilft, in die Gewohnheit zu kommen, die Gewohnheit aufrechtzuerhalten. Ich kann nicht jedem Trigger entgehen.
Ja.
Cool.
Wir neigen uns langsam dem Ende zu, ne?
Ja, das waren unfassbar viele, viele spannende Themen, über die wir gesprochen haben. Viel davon hast du ja auch in deinem Buch beschrieben, und gibst du ja auch auf deiner Homepage als Impulse irgendwie weiter. Die Leute, die sagen, ich mag da mal näher drauf gucken, wie finden sie dich? Wie und wo finden sie dich?
Ja, die finden mich auf erfolgsupdates.de. Über die Webseite kann man sich natürlich gut informieren oder auch in Kontakt kommen. Zielgruppen sind da hauptsächlich Unternehmen, Führungskräfte und auch mit Sportteams arbeite ich nach wie vor gern zusammen. Auch das eine oder andere Bildungsprojekt ist dann dabei. Und ja, dann können wir schauen mit einem Strategiegespräch, ob wir helfen können. Denn auch wir können nicht alles, aber mit diesen Schwerpunkten, ich sag mal, mentale Gesundheit, digitale Balance, kooperative Teamkultur. Wenn das in dem Bereich sich bewegt, da haben wir sehr viel Input in verschiedenen Formaten, ob das jetzt Workshops sind oder Webinare und, und. Also da gibt es verschiedene Lösungen. Und einfach darüber melden und dann kommen wir in Austausch.
Das Schöne
Das
ist ja auch.
und auch so ein Buch als Geschenk an sich selber, wenn es um Erfolg geht und da sich neue Impulse. Bell sagt immer, Buch ist für mich auch einfach die Zeit, die ich habe, für mich ein bisschen mal rauszukommen und eine schöne Zeit zu haben mit Lesen. Und wenn ich dann noch was für mich mitnehme, ist ja total toll. Und gerade so zu Weihnachten kann das ja ein tolles Geschenk für andere, aber auch für mich einfach mal, dass ich mir selbst was Gutes tue, kann das ja auch sein.
Ja, das Lesen ist für mich tatsächlich nicht zweckorientiert. Also es ist, ich eigne mir zwar Wissen an, aber es gibt auch Leute, die sagen, ich lese ein Buch, damit ich dann mitreden kann. Ich lese einfach ein Buch, weil ich Spaß dran habe. Also genau. Aber ich wollte auch sagen, das Thema Erfolg wird ja auch nie alt, weil Erfolg kann man ja auch immer wieder neu definieren. Und du hast ja wahrscheinlich, David, auch schon deine 17. Definition von Erfolg in deinem Leben mittlerweile für dich gebastelt, oder?
Ja, das ist eigentlich sehr gut, dass du das ansprichst. Man sollte immer wieder hinterfragen, was man schon vorher gedacht hat oder Ziele, die man sich halt gesetzt hat. Und Erfolg ist etwas, was nichts Starres sein muss, sondern das ist auch durchaus dynamisch zu verstehen. Also immer wieder gibt es neue Aspekte, die für mich vielleicht Erfolg bedeuten können. Wir hatten es ja eingangs schon gesagt, früher habe ich sicherlich das sehr viel mit Gewinnen im Sport gleichgesetzt. Und heute sind das für mich auch Sachen wie Erfüllung, Gesundheit, Lebenszufriedenheit, bestimmte Ziele zu erreichen, die ich mir privat oder beruflich setze. Und das geht vielen anderen Menschen, glaube ich, ganz ähnlich.
Finde ich total spannend. Also wir haben ja auch, wir geben ja Workshops mit Jugendlichen und dann sagst du ganz oft, was ist denn dein Ziel im Leben? Ja, Erfolg. Und wenn du dann sagst, aber was ist denn Erfolg? Wann weißt du denn, dass du erfolgreich bist? Dann guckst du in leere Gesichter, weil du merkst, dass dieses Wort haben sie nie hinterfragt. Das ist so eine Plattitüde, mit der sie antworten, aber was das wirklich für sie bedeutet, wissen sie nicht.
Ja, aber dank eures Workshops, denke ich, kommen sie dann auf die richtige Fährte, oder?
Ja, aber es ist tatsächlich, ne? Es ist nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Deswegen finde ich es total spannend, wenn ihr da draußen einfach mal für euch überlegt, was macht denn für euch ein erfolgreiches Leben aus? Ist das wirklich irgendwie nur der Gehaltscheck am Ende des Tages oder irgendwie eine gewisse Summe an Geld, die man irgendwie verdient? Oder sind das nicht ganz andere Punkte oder Bereiche im Leben? Genau, bevor wir jetzt hier schon fröhlich abmoderieren, noch einen Punkt für dich. David, wir haben immer drei Sätze, die jeder Gast bei uns vervollständigen darf. Machst du da mit?
Ja, natürlich mache ich da mit, wenn das jeder Gast so macht.
Ich wollte auch gerade sagen, es hat eigentlich noch keiner Nein gesagt. Also.
Auch eine nette Einladung gerade. Die kann ich nicht ausschlagen.
Deswegen moderierst du das immer an.
Genau. Deswegen, Sport ist für mich.
Sport ist für mich ganz essentiell wichtig im Leben, denn es ist einerseits, ist unser Körper ein Bewegungsapparat und sollte sich bewegen, das ist gut für unsere Gesundheit. Es gibt viele positive gesundheitliche Effekte und zum Zweiten, wie ich es gelernt habe, früher ist es auch eine tolle Möglichkeit, Spitzenleistung zu bringen und daran Spaß zu haben, was für Ergebnisse man erzielen kann.
Das ist, ist eine schöne Überleitung zum zweiten Satz. David, meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
Ja, meine nächste Herausforderung ist, mich dem Schwimmen zuzuwenden, denn ich habe ein bisschen Verschleißerscheinungen durch den Handball, durch den Profisport, was die Hüften zum Beispiel angeht. Und da sind diese High-Impact-Sportarten, wie zum Beispiel Handball, Fußball, Tennis, wo es mit schnellen Richtungswechsel, Sprüngen und Sprints zugeht, sind eher Gift dafür. Und deswegen sind so Sportarten wie Schwimmen, sind dann das Maß der Dinge. Und da leider kein Ball dabei ist, habe ich das früher nie so gern gemacht.
Wasserball.
Da wir heute so, genau, Wasserball wäre das übrigens mega anstrengend.
Ich glaube, ja, Wasserball und Handball haben sehr viel gemein.
Ja, und das ist zum Beispiel mein Glaubenssatz gewesen, denn da muss immer ein Ball dabei sein. Und das wird jetzt auch für mich so ein Ziel, das demnächst so abzuwandeln, dass ich sage, ich lege erstmal eine Beharrlichkeit an den Tag. Ja, ich gehe erstmal regelmäßig da hin, bringe mich dazu, eine Gewohnheit mit dem Schwimmen aufzubringen. Und dann hat man tatsächlich dann auch wieder mehr Spaß dran. Also ich habe schon anfänglich dann gemerkt, auch am Anfang, da schwimmst du nur so 24 Bahnen auf die halbe Stunde. Das ist aber auch, und dann bist du total kaputt. Das ist nicht so dein Ding, ne? Und wenn man das dann häufiger, regelmäßiger macht, dann merkt man dann, dass man dann mehr Bahnen schafft. Ja? Und ich bin ja jemand, der schon durchaus sich da Ziele setzt und nicht einfach nur so drauf losschwimmt. Dann möchte ich dann auch was schaffen. Insofern, wenn ich das berücksichtige, diese Sachen, die mich dann motivieren, dann bringe ich mich dann hoffentlich ein bisschen mehr zum Schwimmen und zu einer Regelmäßigkeit. Fragt mich in einem Jahr nochmal.
Das ist echt lustig, weil wir werden auf jeden Fall nach der Podcast-Aufnahme schwimmen gehen, weil wir haben dieses Jahr mit Triathlon begonnen und mein Aha-Effekt dieses Jahr war, dass wir uns einen Schwimmtrainer genommen haben, weil man denkt immer so, schwimmen kann man oder kann man nicht, genauso wie mit Laufen, das ist was für einen oder halt nicht und es macht echt einen Riesenunterschied, wenn man nochmal eine persönliche Schwimmstunde nimmt. Allein was die Technik angeht, aber auch der Spaß an der ganzen Sache.
Ja, da müssen wir dann nochmal sprechen. Da bringst du mich auf was, dass ich das vielleicht auch mal ausprobiere. Ich habe zwar Sport ja auch studiert und auch Schwimmen war da mit dabei. Also ich kann mir schon autodidaktisch ein paar Korrekturen geben, aber natürlich ist der Blick von draußen, von Experten und auch nochmal Feedback zu bekommen, ist da immer Gold wert. Also.
Also ich glaube, die vorletzte Podcast-Folge geht mit unserem Schwimmtrainer zum Thema Schwimmen. Kannst du mal reinhören, ist schon online, ne?
Ja, höre ich mir
Achso.
an.
Mit Jörn, genau.
Ja.
Cooler Typ. Gibt da ganz spannende Impulse, wie man sich auch dem Schwimmen nähern kann, dass
Ist
man
auch
so
Coach,
viel Spaß
also
daran hat.
hat auch coole Gedankenansätze einfach.
Unbedingt reinhören. Ja, mache ich. Sehr gut.
Genau. Und jetzt habe ich einen Impuls gegeben, aber einen Impuls, den du anderen weitergeben möchtest. Was wäre das?
Ja, da es ja heute um Erfolg geht, würde ich da die Erkenntnis oder die Botschaft aus meinem Buch auch nehmen, womit wir eben auch begonnen haben, dass eben Erfolg sehr, sehr vielschichtig sein kann, aber die Größe, die ich auch entwickeln kann in verschiedenen Bereichen, dass die nichts zu tun hat mit der Körperlänge, auch wenn hier einige bei uns zum Beispiel 1,95 Meter sind, das kann man sich natürlich zum Vorteil nutzen, aber Größe ist eine Sache der Einstellung und der Haltung. Und wenn ich da zum Beispiel mit den Mentaltools, mit denen ich selber viele positive Erfahrungen gemacht habe, wenn ich mir da ein paar Dinge in meinen Alltag einpflanze, dann kann ich da sehr viel bewegen und viel mehr zu Erfolg, tollen Prozessen und tollen Ergebnissen gelangen. Und das macht dann auch noch Riesenspaß. Also sowohl Leistung bringen, als auch Spaß haben, Ergebnisse erzielen. Das sind so Dinge, die mich an Erfolg groß interessieren und die Leute, die in diese Richtung auch erfolgreich sein wollen, denen lege ich das ans Herz. Mach dich nicht kleiner, als du bist, aber auch vielleicht nicht größer, ne? Also einfach so groß, wie du geschaffen bist. Geh deinen Weg und finde Lösungen, wie du so gut wie möglich Selbstvertrauen gewinnen kannst. Denn viel, was uns zurückhält, sind Selbstzweifel. Und wenn man die ablegen kann, dann hat man ein irres Potenzial, was man zur Entfaltung bringen kann. Und das wünsche ich jedem, der sich das hier anhört, dass er diesen Weg findet.
Das ist doch ein cooles Schlusswort. Also es ist ein Riesenthema, einfach mit so vielen Aspekten, auf die man auch noch mal genauer eingehen kann. Deswegen, David, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute so ausführlich mit uns in unserer Podcast-Folge dazu zu sprechen. Danke dir, David.
Sehr gerne, vielen Dank und euch auch alles Gute.
Ja, wir gehen jetzt schwimmen, Anselm, ne? Und also lasst uns gerne mal ein Feedback da auf Instagram, entweder bei Anselm Mors oder Weltenbummlerin on Tour, was für euch denn Erfolg ist oder was hat euch dazu gebracht, erfolgreicher zu sein? Was macht das für euch aus? Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Welle und Anselm. Bis dahin. Ciao.
Ciao.